Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufitz.
Mein heutiger Gast ist Katja Riemann. Wieder einmal heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Kaufitz und heute ist die wunderbare Katja Riemann zu Gast. Vorstellen muss ich sie wohl nicht mehr, ist sie doch eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen. Auch als Hörbuchinterpretin stellt sie regelmäßig ihr Talent unter Beweis, sie macht öffentliche Lesungen und ist dieses Jahr auch noch für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Damit aber nicht genug, denn ihr aktuelles Projekt zeigt noch einmal eine neue, spannende Facette dieser eh schon erstaunlichen Frau. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in unserem Gespräch. Viel Spaß dabei! Ich sitze jetzt hier in dem wunderschönen Tonstudio DC in Berlin-Mitte und mir gegenüber sitzt Katja Riemann. Hallo Katja.
Hallo Dirk.
Es gibt einen Grund, warum wir heute hier sitzen.
Ja, gibt's.
Ja, wir hatten nämlich heute, oder ihr hattet heute, die letzten Aufnahmen für dein aktuelles Hörbuchprojekt.
Genau, also die Nachaufnahmen, muss man sagen, da ja. Wo ich was falsch gesagt habe.
Ah, naja, kleine Korrekturen.
Ich beziehungsweise ein Satz fehlte mittendrin.
Ein Satz fehlte. Das, um dich in Schutz zu nehmen, es war wirklich minimal. Und dieses Buch ist was ganz Besonderes, denn es ist dein eigenes.
Mhm, richtig, und es ist vor allem ein Sachbuch und nicht eine Schauspielerbiografie. Wo ja. Ein Schauspieler über sich schreibt.
Nein, also
die Schauspieler das so gerne tun.
Du hast wirklich was zu erzählen. Der Titel heißt Jeder hat, niemand darf. Es erscheint am 26. Februar im S. Fischer Verlag.
Genau.
Das Hörbuch im Argon Verlag. Und wir wollen auch nicht verheimlichen, dass ein Teil der Erlöse vom Hörbuch einer Organisation zugutekommen,
genau.
Nämlich Tostan.
Richtig, Westafrika, Senegal.
Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon vielleicht ganz kurz noch zu Tostan. Das ist eine Organisation, die sich unter anderem gegen Beschneidung von Mädchen engagiert.
Mhm.
Und damit kommen wir auch schon zum Kern deines Buchs, denn du erzählst darin von deinen langjährigen Projektreisen, die du für UNICEF gemacht hast, als UNICEF-Botschafter.
Ja, nicht nur Projektreisen, die ich mit und für UNICEF gemacht habe, sondern grundsätzlich Projektreisen, darum heißt auch der Untertitel. Also jeder hat, niemand darf, der Untertitel ist Projektreisen, weil das ist es. Darum geht's. Und viele habe ich natürlich mit UNICEF gemacht, aber viele habe ich auch selber organisiert oder auch bin ich mit Plan International gereist, so, oder wiederholte Male dann auch zu Local NGOs, die ich kennengelernt habe bei der ersten Reise, mit denen dann in Kontakt geblieben bin, wie zum Beispiel die NGO Tostan, von der du gerade schon gesprochen hast, die ihren Hauptsitz eben in Dakar oder Tschad hat, Senegal, Westafrika, aber auch in anderen 6 anderen Ländern aktiv ist. Und die Head of Tostan sozusagen, die Initiatorin und langjährige Direktorin Molly Melching, Amerikanerin, mit der habe ich mich richtig angefreundet und ich habe sie wiederholte Male besucht.
Und deswegen ist es dir auch eine Herzensangelegenheit, dass ein Teil des Spendenerlöses des Hörbuchs, der Hörbucheinnahmen an diese Organisation gehen.
Das ist eure Idee gewesen. Das ist Argons Idee gewesen und das habe ich wirklich sehr begrüßt und umarmt. Das finde ich toll.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich jetzt entschieden hast, dieses Buch zu schreiben?
Das war nicht meine Idee. Auch das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wie ist super, ne? Fängt schon mal gut an, der Podcast. Alles nicht meine Ideen.
Es ehrt
alles
dich ja
eure
sehr.
Ideen.
Nein, das war auch nicht unsere Idee.
Ja, also Ich schreibe das ja auch in meiner Einleitung, wie es dazu gekommen ist, weil es mir wichtig ist, dass man das weiß, ne? Weil man ja immer so ein bisschen aufpassen muss als Schauspieler, ne? Die einen fangen dann an zu singen, die anderen schreiben Bücher und das wird nicht so gern gesehen sozusagen, ne? Und darum ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man das komplett erzählt, wie sich Dinge ereignen, weil manchmal kommt ja auch etwas zu einem und dann ist die Frage, nehme ich es, also sehe ich es, bewillkomme ich es oder nehme ich es gar nicht erst wahr, ne? Gehe ich mit dem Ereignis oder so und ich habe einen Abend machen müssen, der eigentlich geplant war, dass Roger Willemsen und ich ihn zusammen machen. Für das Literaturfest in Mannheim, bei dem er über 10 Jahre oder 10 Jahre lang sich als künstlerischer Leiter verantwortlich zeichnete für den Inhalt. Und er hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, dass wir zusammen etwas machen, speziell über die verrückten Reisen an die Enden der Welt. Und er war eben einer der wenigen Menschen, die tatsächlich über den ganzen Zeitraum wusste, was ich menschenrechtlich da versuche zu tun und worüber ich mich informiere und so weiter. Und ich sagte, das fände ich ganz toll. Wie du weißt oder wie auch die Hörer sicherlich wissen, ist Roger Willemsen an Krebs gestorben.
Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn selig. Und er fehlt uns allen sehr. So, das heißt, es war seine Idee, sein Abend. Und ich habe ihn dann ausgeführt für ihn. Und zu dem Zweck brauchte ich einen Dramaturgen, der mir hilft, Texte zusammenzustellen, die ich lesen könnte, um das einzubetten über meine Erzählung meiner Reisen. Und dazu habe ich Christian Dunker angerufen, Buchhändler hier in Berlin, und der hat gesagt, das macht er sehr gern, aber er müsste so ein bisschen wissen, um was, womit ich mich beschäftigt habe, wohin die Reisen mich geführt haben, was die Themen waren etc. Und dann habe ich halt nachts ihm eine ziemlich lange E-Mail geschrieben und am nächsten Morgen rief er an und war total K.O. und sagte, oh Gott, das habe ich alles nicht gewusst. Dann hat er mir geholfen, ich habe diesen Abend gemacht und kurz danach fragte der Buchhändler mich, Christian, ob ich einen Artikel schreiben würde über diese Arbeit für seine Buchhandlungszeitschrift. Und das habe ich gemacht und der war einfach 2,5, sollte 10.000 Zeichen, waren über 20.000. Und während dieses Abends bei dem Literaturfestival lernte ich die engste Vertrauste von Roger Willemsen kennen, Insa Wilke. Und der hatte ich meinen Artikel geschickt und gefragt, kannst du da mal drauf schauen, ob man das so schreiben kann, weil es soll ja veröffentlicht werden. Dann war der Artikel zu lang. Ich habe gesagt, ich kann den nicht kürzen, lass gut sein. Es hat mir Freude gemacht, das zu schreiben. Und was ich nicht wissen konnte, war, dass Insa Wilke, wie gesagt, die enge Vertraute von Roger Willemsen, diesen Artikel an den S. Fischer Verlag weitergeleitet hat. An 2 verschiedene Leute aus dem Sachbuchbereich. Und die riefen mich dann an und sagten, wir haben ihren Artikel gelesen. Wir glauben, darin steckt ein Buch darin. Können wir uns mal treffen? Und dann war ich halt so waghalsig zu sagen, das versuche ich. Und habe 2 Jahre eigentlich nur mit meinen Zweifeln gekämpft und bin in meiner Angst versunken und habe zwar immer geschrieben, aber ich dachte, ich hatte einfach überhaupt keinen
Zweifel, inwiefern, dass du das,
dass ich das schreiben
mental
kann,
nicht schaffst, dass du das einfach von sprachlich nicht schaffst.
Das war noch das Wenigste, aber ich dachte, wie ziehe ich das alles zusammen? Wie mache ich das wasserdicht? Die ganzen Recherchen, wo kriege ich die Notizen her? An wen wende ich mich? Kann ich das überhaupt? Wer will das wissen? Weißt du, all diese Dinge. So, und wie erzählt man das? Wie nehme ich, was ist der Ansatz? Wie nehme ich die Menschen mit auf eine Reise? Beziehungsweise an den Punkt überhaupt erst zu kommen, sich zu überlegen, warte mal, ich muss immer die Menschen mit auf die Reise nehmen. Also das ist ja überhaupt erstmal der Gedanke, weil für mich ist alles glasklar, weil das sind die intensivsten Reisen meines Lebens gewesen. Aber viele Menschen sind niemals in Subsahara-Ländern gewesen oder irgendwo in den abgelegensten Gegenden im Himalaya oder sowas, ne? Aber trotzdem möchte man ja, wir haben nicht das Bild, wir haben das Wort und das Gefühl. So. Und das war ja zum Beispiel schon mal ein guter Schritt, dass ich dachte, okay, da muss ich immer wieder die Bühne bebauen, damit wir uns dann auf sie begeben, um zu wissen, wie sieht es denn nun aus, wenn man in, was weiß ich, Kigali landet, ne? Und rüberfährt in den Ostkongo, wo Bürgerkrieg herrscht und so. Naja, und das habe ich, dann habe ich halt alles, das ist jetzt auch nicht, Das redet wahrscheinlich, also ich bin ja gar kein Autor, ich
Hattest du einen festen Tagesablauf? Also hast du dich morgens um 8 Uhr, hast du den Wecker gestellt und gesagt, ich setze mich jetzt hin und schreib? Oder hast du es so gemacht, wie es dir zugeflogen ist?
Ja, siehst du da, wenn du das schon sagst, dann denke ich, genau so muss man das machen. Überhaupt nicht. Ich war ganz undiszipliniert. Ich habe viele Wochen gar nicht geschrieben, viele Monate, sondern eigentlich mich hauptsächlich dann mit meiner Angst beschäftigt. Ich sage, ich habe so Angst, ich kann nicht.
Aber du weißt ja, was man sagt, tu Gutes und rede darüber. Und ich finde sogar, da ist was dran.
Aha, okay.
Denn man hört viel zu viel von Leuten, die was Falsches machen. Und man sollte doch mehr über die Sachen sprechen, die gut laufen.
Also ich bin Nachtschreiber, um deine Frage zu beantworten. Ah. Und ich war nicht regelmäßig, aber ich würde das gerne können. So, und ich habe gemerkt, dass ich wegfahren muss. Also das Geschriebene ist tatsächlich zum größten Teil dann auch wieder woanders entstanden. Also zum Beispiel, ich habe in Marokko, Kongo geschrieben. Oder in Spanien, Burundi. Und so, das war immer ganz gut.
Um dir ein erstes Feedback zu geben, ich habe es ja schon gelesen, dein Buch.
Ehrlich?
Ich fand es fantastisch.
Ich muss
sagen, ich war sogar, ich finde, es macht so demütig. Mich hat es demütig gemacht, es macht bescheiden. Und vor allen Dingen finde ich, dass man merkt, also wenn man sowieso nicht vorher eh schon wusste, dass es so die Menschen im Kern zusammenführt. Ist das eine Hoffnung, die du auch hast, dass dein Buch das vielleicht schafft, dass die Menschen vielleicht einander besser verstehen durch dieses Buch?
Also man sollte vielleicht so nicht anfangen, aber ich tue es trotzdem mal. Was ich nicht möchte, ist, dass man durch mein Buch ein schlechtes Gewissen bekommt. Ich glaube überhaupt nicht an die Kraft eines schlechten Gewissens. Ich glaube, dass schlechtes Gewissen irgendwie zerstörerisch wirkt. Und ja, wir wissen, dass wir hier so gut leben können, weil die Majorität der Menschen unter einem Dollar am Tag verdient und dass wir die Ressourcen versauen. Und ja, wenn du in die afrikanischen oder auch partiell asiatische Moloche gehst, also die Städte, was ich ja immer sehr liebe, oder auch anders, da steht nicht an jeder Ecke irgendwie ein Mülleimer. Trotzdem sind diejenigen, die den Dreck in die Welt spülen, ist nicht der globale Süden. So. Das, was ich mir wünschen würde, wenn du mich so fragst, ist, dass sich Menschen trauen, sich das Unbekannte bekannt zu machen. Und da muss man jetzt gar nicht irgendwie in Ostkongo fahren und dann nach Ouagadougou oder sowas, sondern das kann man direkt hier machen, jeden Tag. Weil ich glaube und mir eigentlich fast sicher bin, dass die Angst vor dem Unbekannten am Ende Rassismus gebiert. Weil du natürlich eine wunderbare Projektionsfläche hast, angesichts dessen, was du nicht kennst. Da entstehen die Voreingenommenheiten, die Behauptungen und möglicherweise sagt man, die sind schuld an meiner Misere. Mhm. Weil eines der schwierigsten Sachen ist ja, Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln zu übernehmen. Es ist ja immer besser zu sagen, die sind schuld. Mhm. Und das kennst du wahrscheinlich auch in Gesprächen, wenn Menschen sich so schnell empören oder echauffieren und sagen, ja, und dann sagen die uns, dass wir so und so machen und die machen. Und ich frage dann immer, wer ist denn jetzt die? Wer ist denn die? Und das können manche Menschen mehr und manche weniger. Bis zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht erlernen. Das würde ich mir wünschen. Natürlich ist immer die Frage, in welcher Gesellschaft lebst du? Es gibt Gesellschaften, da kannst du nicht so wahnsinnig selbstständig agieren, weil die Freiheit dir nicht zur Verfügung steht. Aber wenn du mich fragst, was würde ich mir wünschen, dann hat es sicherlich damit zu tun. Und das bedeutet, dass man mal ganz kurz innehält, bevor man richtet, hinrichtet, voreingenommen wird oder vorverurteilt.
Du bist ja viel gereist, auch für UNICEF, wie du eben schon sagtest. Hast du auch in einigen der Länder, hast du da auch positive Entwicklungen erlebt in all den Jahren? Also wir wollen ja was Positives auch hier mal berichten. Gibt es schöne Entwicklungen, wo du sagst, ja, da hat's richtig gut funktioniert?
Ja, ich finde ja, dass das ganze Buch damit voll ist. Das ist ja ein positives Buch. Und natürlich musst du, wenn du über die Situation von FGC, Female Genital Cutting oder Mädchenbeschneidung schreibst, musst du natürlich die Situation erstmal beschreiben, worum geht es? Woher kommt es? Wissen wir überhaupt, woher es kommt? Um dann zu erzählen, wie zum Beispiel dieses Projekt, was ich über viele, viele Jahre hinweg begleitet habe, bis heute hin, von Tostan, wie sich da wirklich flächendeckend Situationen für Frauen und speziell natürlich für kleine Mädchen verändert haben und was das dann mittel- und langfristig auslöst, weil zum Beispiel Frauen eine ganz andere Stärke haben, um beim Geldverdienst teilzunehmen, weil Was man dazu an diesem Beispiel natürlich hinzufügen sollte, ist, dass es nicht ausschließlich darum geht, dass Thorstein sich um FGC bekümmert, sondern die arbeiten mit den Menschenrechten und klären über die Rechte, die jeder Mensch auf dieser Welt hat, auf, unabhängig von den staatlichen Verfassungen. Und wenn du gewisse Dinge nicht weißt, wie sollst du dich dafür einsetzen? Und in dem Zusammenhang gibt es dann eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da werden dann kausale Zusammenhänge hergestellt zwischen langjährigen Infektionen und Blutverlust und schweren Geburten und Kindsbettstod und so weiter. Und das, ja, da gibt es eben den Zusammenhang mit FGC. Und das ist das, was Thorstein macht, darüber aufzuklären. Und wenn, als ich da das erste Mal von ihnen gehört habe und in Kontakt kam mit Molly Melching, da gab es 400 Dörfer, die sich entschieden hatten, ihre Mädchen nicht mehr zu beschneiden. Heute sind es über 8000 in 6 Ländern.
Das ist ein großartiger Erfolg.
Ja.
Gibt es eine Begegnung, die dich sehr berührt hat oder sehr beeindruckt hat?
Ja, das kann ich sagen. Also das sind ganz sicherlich sehr, sehr viele, weil es ja immer wieder die Menschen sind im Feld. Und das ist ja auch das, was ich versuche zu beschreiben, den Menschen eine Bühne zu begeben, die wirklich keine Bühne kriegen. Und wenn wir über die Internationalen reden, also UNICEF oder UNHCR, also das Geflüchtetenhilfswerk der United Nations etc., ne, dann haben wir natürlich den Big Scale und die großen Zahlen, die großen Prozentzahlen, 65 Millionen Geflüchtete, über 2,5 Millionen beschnittene Mädchen etc. Und ich skaliere das runter auf die Menschen, die jeden Tag im Feld sich bekümmern um die Menschen, die vor Ort sind. Und dann geht es eben um 120 Babys in der Woche, die mangelernährt sind. Und wie können wir die päppeln? Und wie sieht das ganz konkret aus? Und um welch, weißt du, und da ist dann der Erfolg, dass ein Kind zum Beispiel die Mangelernährung überwunden hat, bevor es das zweite Lebensjahr abgeschlossen hat. Weil wenn du das in dieser Zeit nicht schaffst, dann wird es chronisch. Und Mangelernährung ist ja mehr als dünn sein, sozusagen. Mhm. So, aber unabhängig von den Menschen im Feld, mit denen ich dann gesprochen habe, sofort die Activists, genauso wie die Menschen, die eben in den Programmen zusammenkommen, denke ich, ist es eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten Dr. Mukwege gewesen. Dr. Mukwege ist ein kongolesischer Chirurg, der eine große Klinik hat im Ostkongo, in der Nähe vom Kivusee, nahe Bukavu, ganz genau heißt der Ort Panzi. Und den habe ich 2008 oder 2006 war das kennengelernt und er hat mit mir einen ganzen Nachmittag verbracht. Und der macht Operationen nach diesen Gruppenvergewaltigungen während des Bürgerkrieges und auch darüber hinaus an den Frauen. Mhm. So was eigentlich mit Folter vergleichbar ist. Und der hat im Jahr 2018, also eigentlich jetzt gerade, hat er einen Friedensnobelpreis bekommen.
Ging auch groß durch die Presse.
Genau. Mhm. Genau, und da war ich so, ich war so glücklich und irgendwie stolz und dachte, wow, und ich hatte die große Ehre, das damals anzusehen und mit ihm den ganzen Nachmittag zu verbringen, weißt du, obwohl wir uns gar nicht kannten, sondern uns begegnet sind, weil wir vielleicht dieselben Fragen stellen oder uns verwundern über Situationen, die es gibt in der Welt, die so völlig unnütz.
Deine beeindruckende Herangehensweise hattest du sogar schon als Kind. Es gibt eine ganz süße Episode, nämlich von Tipsy und Topsy.
Meine Puppen.
Deine Puppen, ja. Ja. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Also man muss vorweg schießen, ich bin in einem wirklich sehr kleinen, remoten, würde man neudeutsch sagen, Dorf groß geworden, fast 20 Jahre, 19 Jahre. Mhm. Das heißt Kirchweihe und ich will da auch niemandem auf die Füße treten. Heute ist das natürlich ganz anders, ein Einzugsbereich zu Bremen. Bremen werden viele Menschen kennen, im norddeutschen Teil von ehemaligen Westen. So. Damals gab es halt die Schule und dann gab es das Lehrerhaus, da wohnten wir, weil meine Mutter war die Dorfschullehrerin und um uns herum waren lauter Bauernhöfe. So. Und meine Mutter wollte nicht, dass ihr Kind, was jetzt in diesem Fall ich war, meine Geschwister waren schon größer, wollte nicht, dass ich Rassist werde. Und ihre Maßnahme gegen Rassismus war, dass sie mir zu meinem 5. Geburtstag 2 schwarze Puppen geschenkt hat.
Das ist ja schon umwerfend, dass man damals sich so Gedanken gemacht hat, das Kind soll keine Rassistin werden.
Das war dann jetzt in diesem Fall meine Mutter. So, und ja, erstaunlich, toll. Dass es auch
super
das gab.
Ne?
Erstaunlich, dass es das gab, weil was krass ist, wenn du jetzt auf ein, also Sub-Sahara fährst, dann musst du mal schwarze Puppen finden. Mhm. Ne? Darüber hat ja Chimamanda Adichie geschrieben. die halt darüber geschrieben hat, dass sie als Kind eben nur Geschichten gelesen hat, wo natürlich weiße Mädchen und weiße Jungs waren. Und die hatten alle auch weiße Puppen und tranken Ingwer-Limonade. Und sie hatte keine Ahnung, was das ist. Aber sie sagte, so ist das wohl in Geschichten. In Geschichten geht es nur um Weiße.
Und du hattest eben so. Tipsy
und ich hatte jetzt Tipsy und Topsy dank meiner Mutter und war da auch ziemlich humorbefreit, wenn es darum ging, zu sagen, dass es Puppen seien. Ich sagte, nein, es sind keine Puppen, es sind meine Kinder. Ja.
Das ist klar.
Und ist doch klar. So, und Tipsy und Topsy kenne ich auch noch dazu. Ich weiß bis heute, ich weiß nicht, wie ich auf diese Namen kam. Die hießen halt so. Vielleicht haben sie gesagt.
Du, mein Bär hieß Katrin.
Ja,
also
Katrin,
ne, ist doch
super.
Ganz klar.
Ist doch ganz klar. Wahrscheinlich haben sie zu einem hingesprochen oder so. Und es gibt die auch nach wie vor, die stehen bei mir im Wohnzimmer, sitzen die ganz gemütlich auf dem Bücherregal. So, und die haben mit mir gelebt und die ganze Familie hat diesen weiblichen, afrikanischen Zuwachs akzeptiert, nicht nur akzeptiert, sondern geliebt, umarmt und auch beschenkt.
Es ist schön, dass Kinder einfach so eine ganz unverkrampfte Herangehensweise ja. haben. Jetzt gibt es ja im Grunde aktuell nicht nur den Grund zur Freude, dass dein Buch jetzt erscheint und dein Hörbuch, sondern du bist auch aktuell für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert.
Ja, ist das nicht toll? Mhm.
Und zwar als beste Interpretin.
Ja, das ist richtig so die Erwachsenenabteilung.
Ja, das ist so richtig fett.
Oder?
Ja.
Das ist das erste Mal in meinem Leben.
Naja, also wir wollen mal nicht niedrig stapeln. Du warst letztes Jahr auch schon für den Deutschen ja, Hörbuchpreis nominiert.
Richtig.
In der Kategorie beste Unterhaltung.
Genau.
Genau. Was bedeuten dir denn diese Preise und Auszeichnungen?
Naja, ich habe es ja letztes Jahr nicht gewonnen. Das hat ja Christoph Maria Herbst gewonnen.
Schönen Gruß an Christoph.
Schönen Gruß an Christoph. Herzlichen Glückwunsch. genau, aber das ist ja wurscht. Also die Nominierung ist die Nominierung. Und das ist, finde ich, ganz toll, dass ich da in dem Game bin. Weil das sind natürlich sehr oft auch Menschen, die sich oder Schauspieler, die sich eben entschieden haben, hauptberuflich sich mit Text und mit Sprache zu beschäftigen. Also würde ich mal denken, zwischendurch hast du da mal so ein paar, weiß ich nicht, Uli Nötens oder sowas. Oder ja, aber sonst sind das, glaube ich, ist das eine eigene Welt und die ich sehr bewundere. Ja, da gibt's wirklich fantastische Sprecher. So, und ich bin ja befreundet eben mit zwei Schauspielern, die sich damit hauptsächlich beschäftigen. Die wirst du sicherlich kennen, Anna Carlsson und Andreas Fröhlich.
Ja.
Tolle Sprecher.
Anna habe ich persönlich noch nicht kennengelernt, Andreas liebe ich sehr.
Ja, genau. Und darum fühle ich mich einfach wahnsinnig geehrt. Also, und dann kommt natürlich dazu, dass es das Buch ist einer Freundin von mir, Annika Decker. Das ist auch ihr erstes Buch, also die ist Autorin,
Toll. Aber
Drehbuchautorin eigentlich. Und jetzt hat sie dieses Buch geschrieben und ich durfte es lesen und... Jetzt freuen wir uns ganz doll über die Nominierung.
Glaubst du, dass das Thema Lesen, ich meine, das ist ja eigentlich der Kern deiner Profession. Du gibst ja auch Lesungen live und so. Führt dich das immer so ein bisschen back to the roots, also zu dem, was eigentlich den Beruf der Schauspielerin ausmacht?
Ach Gott, das ist jetzt eine interessante Frage. Das Spielen ist nochmal was anderes. So. Das, was mich interessiert, also du hast ja meine Lesung, auch wie immer man es nennen soll, ich nenne es ja immer eher Konzert, angesprochen, weil ich viel mit Musik arbeite oder aber auch dann partiell mit Film und letztlich versuche mit Literatur so schauspielerisch umzugehen, dass es das Lesen quasi nur noch das Zitat ist und man in den schauspielerischen Vorgang geht auf einer Bühne, aber ohne die Größe des Theaters. Weißt du, der Vorgang des Theaters, was natürlich auch das Bühnenbild etc. und natürlich die verschiedenen Beziehungen zu den Charakteren untereinander beinhaltet. Das, was ich toll finde bei solchen Abenden, ist die Essenz des Wortes. Aber da natürlich auch in der Übertragung in ein tatsächliches Spiel. Zu mir ist das erst relativ spät gekommen.
Also haben dich deine Projektreisen eigentlich beeinflusst als Künstlerin? In deinem Schauspiel, in deiner Art, Lieder zu interpretieren, hat das irgendeinen Einfluss genommen?
Es hat vor allem auf mich als Mensch Einfluss genommen. Das würde ich eher sagen. Ich glaube, Reisen bildet. Reisen ist immer gut. Also, wenn das jetzt nicht heißt, wir hängen die ganze Zeit am Pool oder sowas. Kann man auch machen, völlig in Ordnung. Aber ich meine jetzt Reisen und nicht Ferien oder so. Das bildet und das bildet dadurch ja auch dich als Person, als Mensch, deinen Charakter, deine Erfahrungen, deine Erlebniswelt und so. Und da man als Schauspieler ja sein eigenes Werkzeug ist, im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem Maler, wo immer zwischen Also ne, da bist du als Person und da ist deine Kunst und die ist sichtbar. Und bei uns findet das dann ja in demselben Körper statt sozusagen, das Menschsein und das Schauspielersein. Mhm. Insofern nimmt das auf jeden Fall Einfluss, weil man ja seine Erlebniswelten vergrößert, bereichert.
Anders empfindet vielleicht auch, oder?
Anders würde ich jetzt gar nicht sagen, aber noch mal mehr, intensiver und woanders. Ja, Begegnungen sind es oft.
Wenn man sich so dein Portfolio ansieht, was du alles gedreht hast, dann fällt ja auf, dass du sowohl in den wirklich ganz großen Blockbustern dabei bist, als auch in so ganz kleinen Independent-Filmen. Darf man dich als Überzeugungstäterin betiteln oder... Naja, man hat so den Eindruck, du machst Dinge, weil sie dir Spaß machen, weil du daran glaubst. Mhm. Und das, also würde ich jetzt mal sagen, eine Katja Riemann schielt jetzt zunächst erstmal gar nicht so unbedingt in erster Linie auf die Gage, sondern eher auf den Inhalt, oder?
Mhm. Ja, richtig. Ich spiele halt so gern. Das hat sich für mich überhaupt nicht abgenutzt, die Freude an dem Beruf. Und mich freut das sehr, dass du das so beobachtet hast. Wirklich, das muss ich dir sagen. Das freut mich ganz besonders, weil das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wesentlich, dass ich das beides in meinem Leben haben darf. Ich habe auch ganz sicherlich sehr hart dafür gearbeitet und möchte das auch weiterhin so lassen. Und das bedingt sich natürlich gegenseitig. Das darf man nicht vergessen in dem Moment, wo du kommerzielle Filme machst, kriegst du natürlich auch die Anfragen für das Arthouse, weil man da vielleicht hofft, die so, whatever. Aber in dem einen kriegst du natürlich die schauspielerische Herausforderung und in dem Zusammenhalt mit dem ganzen Film, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Film, der im besten Fall Bedeutung haben kann. Den sieht zwar keiner, aber er ist ja trotzdem da. Das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Theater. Ja, also du hast eigentlich schon alles gesagt, ich stammel nur.
Nee, das ist ich finde das ja ganz toll, diese Freude, die merkt man dir auch an und ich entdecke dich auch immer wieder neu. Hm. Ich hatte großen Spaß, dich als Gudrun Gerster in Fuck You Goethe zu sehen. Hm. Da hast du ja die Direktorin gespielt und da bist du ja wirklich einem Riesenpublikum auch nochmal neu bekannt gemacht worden, also den Teenagern.
Ja, das war echt schön.
War das eigentlich so, weil ich finde, dass man diesen Film anmerkt, dass nicht nur das Drehbuch gut ist, sondern dass auch einfach das Ensemble enorm gut zusammengestellt wurde. Ja. Hattet ihr diesen Spaß auch bei den Dreharbeiten, der so rüberkommt auf der Leinwand?
Ich auf jeden Fall. Für die anderen kann ich das nicht sagen, weil das auch schon ganz schön taffe Drehs waren. Das muss man sagen, ne? Weil das ist ja sehr, sehr hoch aufgelöst von dem wunderbaren Burak Aktekin, Autor und Regisseur. Sehr hoch aufgelöst und dann reichen die Drehtage dann doch immer nicht. Ne? Das heißt, du hast eine hohe Spannung. Das darf man nicht vergessen. Und Komödie ist ja natürlich ganz viel Handwerk. Mhm. Ne? Da kannst du ja nicht mehr immer nur so rumfühlen. Wie so bei anderen Filmen.
Aber und sagst,
wie komme ich an das Gefühl, hier geht es mal jetzt gerade nichts fühlen, sondern hier das richtige Timing.
Da ist aber eine gute Spielfreude dabei, finde ich. Also gerade so deine Szene mit Uschi Glas, also zum Niederknien. Wurdest du danach eigentlich von Teenagern auf der Straße auch erkannt?
Oh ja, sehr viel. Bis heute natürlich. Krass, ja.
Wie ist so die Reaktion?
Das ist ganz schön, dass die Gudrun Gerster, obwohl sie ja streng ist, alle sehr lieben. Weil also es gibt auch immer wieder Teenager, die dann sagen, oh mein Gott, darf ich sie umarmen? So, ne?
Süß.
So, weil das war mir auch wichtig, das so zu spielen, dass man sagt, ja, sie ist streng, speziell natürlich mit Zicki Müller, also was Elias Mbarek spielt und so, aber sie hat ja auch immer ein Auge drauf auf ihre Leute. Sie macht das alles, weil sie an Bildung glaubt.
Ich finde die gar nicht so negativ.
Nee, negativ ist sie sowieso nicht, aber alle diese Aktionen springen ja dem, dass sie diese Schule stabil machen will und auch die Kinder, die sogenannten bildungsfernen, also aus den bildungsfernen Elternhäusern, ne, dass sie das auch hinkriegen. So. Und wenn du weißt, da ist jemand, der oder die ist streng, aber die hat unberufene Liebe zu den jungen Menschen, da fühlst du dich ja ganz sicher. Mhm. Und das, glaube ich, übertragen manchmal die Teenager dann auch auf mich als Person.
Mhm. Letzte Frage. Was können wir in der kommenden Zeit von dir erwarten? Hast du irgendwelche netten Projekte in der Pipeline? Darfst du schon drüber sprechen?
Ja, ich kann schon darüber sprechen. Also das, was ich weiterhin machen werde in diesem Jahr, ist die Arbeit mit meinem Freund Philipp Sens. englischer Menschenrechtsanwalt, der zwischen London und Den Haag arbeitet, der die großen Genozid-Trials betreut. Und mit dem und zwei französischen Musikern haben wir einen Abend über Crimes Against Humanity und Genocide, womit wir eigentlich schon fast um die ganze Welt getourt sind. Das wird weitergehen, worüber ich mich sehr freue, der ein neues Buch geschrieben hat und es tatsächlich fertiggebracht hat, dass wir das Audiobook Stephen Fry und ich das aufnehmen. Ja, also ich lese die
große Nummer.
Ja, genau. Also ich lese die Texte von
bin
der.
Ich fast ein bisschen neidisch.
Genau, das freut mich auch wirklich ganz besonders. Und dann gibt es einen Abend, den habe ich jetzt anlässlich der jüdischen Kulturtage gespielt und vorher während des Kurt Weill Festivals. Mit dem werde ich mich weiterhin beschäftigen über den Genozid an den Armeniern, basierend auf einem Buch von Edgar Hilsenrath, Das Märchen vom letzten Gedanken. Mhm. Und damit werde ich jetzt anfangen. Also da habe ich eine Fassung gesampelt aus diesem wirklich sehr dicken Buch und die werde ich jetzt ins Englische übertragen, basierend auf der englischen Übersetzung, die auch veröffentlicht wurde. Und ich möchte halt einen Abend machen, den Abend, den ich jetzt in Deutsch gemacht habe, will ich auch in Englisch machen. Mhm. Und das würde ich dann zusammen mit meiner Freundin Mariana Schirinyan machen, armenische Pianistin, die in Kopenhagen lebt, selbst aus einer Opferfamilie kommt, damit ich diesen Abend international spielen kann. Darum habe ich eingangs von Philipp Sands erzählt, weil wir den Abend natürlich in Englisch und partiell auch in Französisch und manchmal auch in Deutsch spielen. Und das möchte ich jetzt einfach mal versuchen, weil das ist ein Genozid, der bis heute ja auch nicht zugegeben wird von der türkischen Regierung. Und ich glaube, das ist ein Abend, wo man im besten Fall sagt, was kannst du als Künstler mit künstlerischen, wirklich sehr künstlerischen Mitteln versuchen zu tun, um über gesellschaftsrelevante Dinge zu erzählen? Weißt du, ohne dass es gleich so. Mhm. Also ich persönlich finde überhaupt nicht, dass Kunst politisch sein muss, damit sie vorzüglich ist. Gar nicht. Aber an diesem Abend versuchen wir da halt was. Meine Tochter hat dazu die Filme gedreht, die ist ja Regisseurin. Und ich möchte halt diesen Abend, ich möchte ihn in New York spielen und in, eigentlich am liebsten auch in Beirut und auf jeden Fall auch in Jerewan oder Paris oder London.
Das ist sehr spannend, was du davor hast. Ich wünsche dir, dass du dein Brennen beibehältst, deinen Mut, deine musische Begeisterung.
Vielen Dank.
Und ich möchte mich jetzt erstmal bedanken bei dir.
Ich danke für dieses schöne Interview.
Wir wollen auch nochmal appellieren an die Leute da draußen, kauft das Buch, Jeder hat, niemand darf. Mhm. Wie gesagt, ab 26. Februar im Handel erhältlich.
Ich fände es großartig, wenn ihr es kauft. Es ist lustig, es ist berührend.
Es steckt die ganze Palette Menschlichkeit drin.
Vielen Dank, Dirk.
Danke dir. Tschüss.
Das war die aktuelle Episode von Tonspur. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von diesem Gespräch und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Schreibt mir doch, wenn es euch gefallen hat, unter tonspur@argon-verlag.de oder hinterlasst mir eine nette Bewertung. Mehr Informationen zu Katja Riemanns Buch »Jeder hat, niemand darf« findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge von Tonspur lernt ihr eine, ja man muss es schon sagen, eine Instanz der Hörbuchszene kennen, Angelika Schark. Sie ist sogar 2013 Hörbuchmensch des Jahres geworden. Angelika Schark ist unter anderem die Gründerin und Verlegerin der sehr renommierten Hörcompany. Außerdem hat sie den deutschen Kinderhörbuchpreis BEO mit ins Leben gerufen. Wie man als Hörbuchverlegerin arbeitet, ein Programm zusammenstellt, Sprecherinnen und Sprecher besetzt und vieles mehr, wird euch Angelika verraten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Zum Schluss entlasse ich euch mit einem Auszug aus Katja Riemanns Hörbuch »Jeder hat, niemand darf«. Das Hörbuch erscheint am 26. Februar im Handel und denkt dran, ein Teil des Erlöses ist für einen wirklich guten Zweck. Das sollte jeder unterstützen. Für heute sage ich Tschüss, macht es gut, euer Dirk.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Senegal. Ein Land, dem eine Insel vor Dakar vorgelagert ist, von der aus man, wenn man immer geradeaus über das Wasser gehen könnte, in Puerto Rico ankäme und kurz danach in Amerika, der neuen Welt. Von dieser vorgelagerten Insel aus wurden die Menschen des afrikanischen Kontinents verschifft. An dem Tag, als wir von Dakar aufbrachen, standen 7 Frauen aus 7 verschiedenen Dörfern der 5000 senegalesischen Dörfer bei Sonnenaufgang auf und begaben sich zu Fuß auch den Weg in genanntes Dorf, um uns dort zu treffen. Sie gingen die 3 oder 4 oder 7 Stunden zu Fuß. Egal wie lange es dauert, sie werden heute endlich wieder Molly Melching treffen und Mitglieder des senegalesischen UNICEF-Teams und auch Weiße, Tubabs genannt, aus Europa. Es ist ein wichtiger Tag, denn sie vertreten die Frauen ihrer Dörfer und wollen von den Veränderungen, die sich seit ein paar Jahren in ihren Communities ereignet haben, berichten, die nicht nur ihr persönliches Leben betreffen, sondern im Begriff sind, das ganze Land neu aufzustellen. Und vielleicht zukünftig darüber hinaus noch weitere Länder. Diese 7 Frauen waren die offiziell von ihren Gemeinschaften gewählten Frauenbeauftragten. Frauen, die als Mädchen beschnitten worden waren und die ihre Töchter wiederum beschneiden ließen. Frauen, die aufgrund des Programms von Molly Melching über ihre Menschenrechte informiert wurden, die den Unterschied und die Veränderung machen sollten. Denn wie soll man sich für seine Rechte einsetzen, wenn man nicht weiß, dass man sie hat? Wie soll ich eintreten für mein Wahlrecht, wenn ich nicht weiß, dass ich als Frau das Recht habe zu wählen? Wie soll ich für das Recht auf Landbesitz eintreten, wenn ich niemals darüber nachgedacht habe, dass ich ein Stück Land besitzen könnte, um darauf etwas anzubauen und damit eigenes Einkommen zu erwirtschaften? Woher soll man sein Wissen bekommen, wenn einem niemand dieses Wissen vermittelt? Internet? Ich hatte einen Freund, der Ende der 90er Jahre sagte, das Internet wird die Welt verändern. Er hatte recht. Dennoch benötigt man dafür Strom. Was, wenn du keinen Strom hast oder kein Geld für einen Computer? Wenn du nicht lesen und schreiben kannst? Die Selbstverständlichkeiten sind für uns manchmal so selbstverständlich, dass wir Wesentliches übersehen. Wenn man nicht weiß, dass man das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat, was dann? So entwickelte Molly Melching ein Programm. Sie nannte es Community Empowerment Program und es dauert 3,5 Jahre. Den Unterricht besucht man 3-mal die Woche im eigenen Dorf. Molly war die erste Person, die ich kennenlernte, die maßgeblichen Einfluss auf mich in menschenrechtlicher Hinsicht gehabt hat, die mich geprägt hat mit ihrer Energie, ihrem Engagement, ihrem Respekt Menschen gegenüber, ihrer guten Laune und der Vorbildlichkeit, wie lokale Nichtregierungsorganisationen durchgreifende Veränderungen bewirken können. Sie ist eine Institution. Und ihre Arbeit, ihr Leben, ihr Lebenswerk ist über alle Maßen beeindruckend und wegweisend. Sie ist, ich kann es nicht anders sagen, eine jener Heldinnen im Feld, deren Geschichte und deren persönlich erlebte Geschichten man nicht oft genug erzählen kann und die eigentlich weltberühmt sein müsste. In dieser Frau wird sichtbar, was ein einzelner Mensch bewegen kann. Ich bewundere und verehre sie. Sie stellt unmittelbaren Kontakt her. So wie ich es bei der Begegnung mit Menschen auf allen Reisen in diverse Länder des afrikanischen Kontinents erleben durfte. Man eiert nicht lange herum, sondern bezieht sich sofort auf das Gegenüber. Als wir uns in Köln kennengelernt haben, schien es, als würde sie mich kennen. Oh, I'm so glad you are here. We need to talk about... Und schon begann sie mir begeistert von der Arbeit von Tostan zu erzählen. Wir waren mitten im Thema und ich sog jedes Wort ein. Molly Melching kommt aus Illinois, USA, mit deutschen Vorfahren übrigens, daher der Nachname. Sie ist eine weiße Amerikanerin, die nach ihrem Schulabschluss 1974 nach Frankreich ging, um Französisch zu studieren und alles zu lernen, was mit Frankreich zu tun hat. Durch einen akademischen Austausch, der 6 Monate dauerte, kam sie schließlich nach Dakar. Sie blieb für immer.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.